Hard, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Hard, aber Fairway, euer Golf-Podcast. Direkt heute wieder aus der Hauptstadt Berlin. Schön, dass ihr dabei seid. Ich grüße euch und bei mir ist natürlich auch mein lieber Podcast-Partner, der Beauty. Unser Experte quasi, besser als Magenta und Sky zusammen. Mehr Kompetenz gibt es eigentlich gar nicht auf dem deutschen Markt. Bisschen Geheimtipp. Du bist noch mein Geheimtipp-Moderator, der alles eigentlich von Olympia bis NFL durchkommentieren könnte. Deswegen freue ich mich, dass du bei uns bist und heute wieder mit Golfwissen und allem anderen auftrumpfst. Denn ich kann es ja sagen, ich war natürlich wie Rest von Berlin auch im Winterurlaub und hatte überhaupt gar keine Zeit, irgendwas zu schauen. Ich habe gestern Nacht mir immerhin noch den Super Bowl in Stücken angeguckt und natürlich heute noch die Zusammenfassung. Plus diese viel diskutierte Halftime-Show mit spanischem Intermezzo. John Rahm hat, glaube ich, gesungen. Nee, hier dieser Caddy von, der Caddy von Happy Gilmore hat gesungen. So rum war es ja. Also Bad Bunny tatsächlich im Cameo zu sehen als Happy Gilmores Caddy in Happy Gilmore 2. Sehr lustig. Also es ist echt sein Jahr, kann man so sagen. Und passend dazu, heute ist auch ein besonderer Feiertag. Heute ist nämlich der 10. Februar, der wird in New Mexico gefeiert als Extraterrestrial Culture Day. Also quasi der Tag der außerirdischen Kultur. Das passt doch ganz gut zur Halbzeitshow, denn für viele MAGA-Fans ist ja mexikanisch und spanisch und puerto-ricanisch alles alienated. Aber ich finde es lustig, weil ich habe mir auch ein bisschen über die NFL und AFC und Geschichte wieder was durchgelesen, jetzt passend zum Super Bowl. Und ist alles so gewachsen, historisch. Die haben sich auch ein bisschen gebattelt. Es ist mir gleich eingefallen, das passt ja ein bisschen zu LIV und PGA eigentlich, diese Historie. Eigentlich, wenn man so ein bisschen 10 Jahre vorspult und die das quasi aufrechterhalten würden mit dem Geld und dem gegeneinander betteln, könnte ja auch so eine Superliga, PGA-Liga wieder draus erwachen, wo dann langfristig, ähnlich wie jetzt AFC und NFC, heißen die NFC, du weißt es ja besser, gegeneinander spielen und dann den Super Bowl oder das Super Major austragen, oder?
So, ich begrüße euch. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme
schöne
Folge.
Schöne 2,5 Minuten
dann
mit Benny.
Nächste Woche wieder. Und wisst ihr, immer schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi!
Okay, der Reihe nach.
ich begrüße dich natürlich auch schön, dass du heil aus dem Winterurlaub zurückgekommen bist.
Du, ich will ja ein bisschen Redezeit normal auch in der Folge haben. Wenigstens dann am Anfang, weißt du?
Das ist richtig. Ich hoffe, dass der ein oder andere Haffi dran geblieben ist. Ja, aber klar. Dennoch, die Tage jetzt sind, sage ich mal, für den Sportfan natürlich schwer zu organisieren. Vor allen Dingen, wenn man auch noch Familie hat. Da kann es dann auch schon mal zu Komplikationen am TV führen, da die ganze Sportangebote. Der Samstag und Sonntag war so ein bisschen hin und her switchen von Golf zum Wintersport, zum Fußball, das war schon heftig. War so heftig, das Sportwochenende mit Golf gucken, dass ich genau keinen einzigen Snap beim Super Bowl gesehen habe. Ich bin dreimal eingeschlafen und meine Wachphasen waren jeweils immer ein Werbeblock.
War aber auch langweilig, wurde mir gesagt.
Ja, also mir wurde dann auch heute Morgen gesagt, ich hätte da nichts verpasst. Demnach habe ich gut geschlafen und habe mir dann halt auch heute Vormittag in meiner Pause dann die Halbzeitshow von Bad Bunny reingezogen. Und
heißt der eigentlich Bad Bunny oder Bad Bunny? Bad Bunny, finde ich ganz schön.
Die einen sagen so, die anderen sagen vielleicht so. Nein, aber unfassbar viel Golf auch wieder gesehen. Man merkt, dass ja die Saison startet. Leider ja für die meisten erstmal auch nur auf dem TV, denn hier im Berliner Raum hält sich der Winter erschreckend lange dieses Jahr. Ja, und die Hoffnung Richtung Wetterbericht ist ja so, dass es jetzt endlich wieder wärmer wird. Das sorgt natürlich dann aber auch für vermehrte TV-Zeit. Und ich habe einiges gesehen,
Ja, dann gehen wir doch der Reihe nach. Lass doch, sag doch mal erstmal, ist dir in der Halftime-Show auch aufgefallen, dass Briegel der Busch aufgetreten ist?
Ja. Es sind mehrere.
Ja. Aber nochmal zu meiner Frage, die untergegangen ist in meinem zweiminütigen Monolog. Denkst du, sowas wäre möglich, so ein historisches Ding zwischen den beiden Divisions? Wie bei NFL, wie es da gibt zwischen LIV und PGA langfristig?
Puh, ist schwer. Ich glaube, wirklich entscheidend für LIV wird jetzt die nächsten 24 Monate. Ja, also unabhängig von dem finanziellen Background, die Entscheidungen der Spieler, die jetzt gefallen sind so langsam, ja, auch die Namen, die da gefallen sind und wir kommen ja nachher dazu auch, oder wir kommen nicht drum herum, um über Patrick Reed auch ein bisschen länger nachher noch sprechen zu können, zu dürfen. Da sieht man halt, was für Qualität im Grunde auf der LIV-Tour da so rumläuft. Ja, denn was Geld halt auch an Qualität gewinnen kann, aber alles entscheidend werden die nächsten 24 Monate, was denn wirklich die absoluten Topstars da jetzt machen. Sollte es wirklich dazu kommen, dass jetzt nach Brooks Koepka, Patrick Reed, jetzt vielleicht dann auch noch ein John Rahm und ein Bryson DeChambeau letztendlich LIV dann vielleicht auch den Rücken kehren, was ja der ein oder andere Kommentar vermuten lässt. Egal, ob Bryson jetzt vielleicht 500 Millionen dann nochmal bekommt als Zuckerstück. Sollte es wirklich dazu kommen, dass dann diese Big Names jetzt da rausfallen, dann könnte man davon ausgehen, dass LIV vielleicht auch einfach so dahin versumpft, wie es jetzt mit DP World und mit der Asian Tour, sag ich mal, so ein bisschen passiert und dann letztendlich auch nur so Zuchtbecken für die PGA Tour letztendlich sind. Ja, und
ja, spannend, oder? Ob das passiert oder nicht. Aber es könnte ja noch sein, dass sie richtig nochmal nachfeuern, irgendwie neue Talente kriegen. Und also ich meine, das war ja historisch gesehen, deswegen ja mein Vergleich mit der NFL in den 60ern oder 70ern dort ja auch so, dass die sich so hochgepusht haben gegeneinander. Ne? Mhm. Und deswegen ja, also es ist ja absolut möglich und denkbar, dass man da einfach zwei neue Lager hat, die dann auch so ein bisschen die Fehde hochhalten und vielleicht ja auch dadurch Golf ein bisschen interessanter machen, dass du wirklich sagst, guck mal, die einen spielen da wirklich jetzt gegen die anderen und dann hat man dann wirklich den Clash of the Titans so ein bisschen. Ansonsten, ja, ist natürlich, Golf ist ja kein Teamsport auf der anderen Seite, ne? Das ist ja halt immer ein Individuumsport. Deswegen sind ja eigentlich schon die Besten, doof gesagt, bei der PGA.
Ja, absolut. Und das ist so, das war so und das wird auch immer so sein, dass vielleicht so ein Team oben drüber steht, aber die Ergebnisse werden ja trotzdem durch Einzelergebnisse eingespielt und da hat kein weiterer irgendwie einen Einfluss drauf, ob ich den Putt jetzt reinschiebe oder vorbeischiebe und letztendlich wird da nie so eine wirkliche Team-Competition draus entstehen, ja, wie jetzt. Man wird nie davon sprechen, dass Golf letztendlich eine Teamsport ist. Das wird einfach nicht passieren. Und ich sehe auch nicht irgendwie, dass es da irgendwelche übergreifenden Duelle gibt. Jetzt meinetwegen nehmen wir jetzt die TGL League als Beispiel, dass dann auf einmal da Jupiter Links oder Boston, wie die halt da auch alle heißen, jetzt gegen Teams aus der LIV Tour da auf einmal aufziehen. Das sehe ich noch nicht, ja, aber was er nicht ist, kann ja vielleicht auf einmal noch werden, ja, man hätte, glaube ich, auch nie gedacht, dass Brooks Koepka und Patrick Reed auf einmal dieses Jahr nicht mehr LIV Tour spielen, es war, glaube ich, bis vor einem Monat, zwei Monaten nicht zu erwarten und dann ist es doch dazu gekommen, also vielleicht gibt's da die eine oder andere Überraschung und der Vorteil ist tatsächlich, wenn man dann halt auch das gewisse, was wir schon in den letzten Wochen besprochen hatten, dieses Abo-Angebot dann hat, dann kann man sich das halt auch alles angucken, ja, und ist nicht nur immer auf eine Competition begrenzt, sondern mehrere Möglichkeiten. Jetzt ist es ja auch durch die TGL so, dass man da fast jetzt jeden Wochentag ein Turnier hat, beziehungsweise einen Golfspieltag. Sollte LIV da dabei bleiben, dass der Mittwoch schon die erste Runde gespielt wird und Samstag die Finalrunde, nicht wie auf der PGA Tour und DP World Tour auf dem Sonntag. Dann hat man da wirklich nur noch den Dienstag frei. Und sonst kann man auch dort jeden Tag richtig guten, Topspieler besetzten Live-Golf sehen. Und das ist ja eigentlich das auch, was der Golffan möchte. Ja, also wirklich gutes Golf sehen. Und da wurde am Wochenende wieder einiges geboten. Und da wurden wieder, weiß nicht, so konsolenähnliche Fabelergebnisse gespielt, was es dann doch manchmal schon wirklich Bock macht, einfach eigentlich seine Tasche zu nehmen und jetzt schon rauszugehen und wieder ein paar Golfbälle zu hauen.
Ja, außer man ist Matsuyama und verliert das Playoff. Das ist natürlich total traurig. Und darüber müssen wir sprechen, denn es war wieder im TPC Scottsdale, im Stadionkurs, die Phoenix Open, die Wasted Management, ja. Also wir sagen immer Wasted Management, denn eigentlich die Waste Management vom Sponsor. Aber ja, Wasted passt besser, denn es ist ja schon so ein bisschen Shrink the Game, wird in Social Media gesagt. Und jedes Jahr sprechen wir auch immer wieder drüber, wie tief kann es noch weitergehen. Und ich glaube, diesmal hat es ein bisschen auch Matsuyama getroffen, der anscheinend nicht die absolute Ruhe wie Tiger hat, sich von nichts ablenken zu lassen, gerade im Playoff und kurz davor immer mal wieder im Backswing Störaktionen gewesen. Ich glaube, es ist ziemlich gut gekommen, ne? Und da denkt man auch immer so, ja, eigentlich Golf war doch immer so ein Gentleman-Sport und wenigstens im Schlag waren die Leute ruhig, davor und danach kann man ja feiern. Aber vielleicht auch da der Einfluss von Liv, nicht unbedingt nur, aber auch der Einfluss des Alkohols, hat da vielleicht so ein bisschen zu dieser mehr Feierlaune und drüber schreien und Dauler lauter weitergeführt, dass da jetzt auch vereinzelt Spieler wirklich mit ihrem Golfgame ein bisschen strugglen.
Ja, also sonst bekommt man es ja nur so ein bisschen über die Außenmikrofone mit, wenn da irgendwas geschrien wird. Aber Social Media, Twitch, irgendwelche Livestreams sei Dank, outen und zeigen sich ja diese Vollidioten, so muss man sie ja auch wirklich nennen, live im Internet, die dann da auch, sind ja Videos aufgetaucht, die dann da irgendwelchen Zuschauern Geld bieten, damit sie dann halt da im Schwung reinbrüllen. So geschehen ja bei den Waste Management und hat ja dann auch zur Folge, dass da einer dieser, ja, Berufsbezeichnung Streamer, da auf frischer Tat ertappt wurde, da er das ja halt auch gefilmt hat. Und der wurde ja dann direkt von der Anlage verwiesen und hat jetzt wohl, Stand gestern, auch lebenslang erstmal PGA-Tour-Verbot bekommen. Wie nachhaltig das Ganze dann ist, wird sich zeigen. Ich glaube auch, ab einer bestimmten Anzahl an Klicks, Likes und Follower bietet sich ja für die PGA-Tour natürlich da auch immer Chancen. Und dann wird ja,
aber vielleicht wollen sie ja auch mal ein Exempel statuieren, ne?
Ja, das ist richtig. Aber da siehst du dann halt schon, wie weit das halt gekommen ist. Ja, nur da werden für Klicks und Views wird da dann halt auf Kosten der Spieler werden dann da solche Aktionen gezogen.
Hat so ein bisschen was von Jackass, oder?
Absolut, ja. Die jüngeren Zuhörer, die können ja damit gar nichts mehr anfangen, was Jackass ist. Das waren so Bekloppte auf MTV damals, die auch alles mit sich haben machen lassen für Geld. Ja, das war, sag ich mal, so die Geburtsstunde derer.
Sehr lustig übrigens, da muss ich kurz, ganz, ganz kurze Anekdote reinschmeißen. Ich gucke gerade The Pit von HBO, sehr lustige Arztserie, wo dann auch irgendwie der eine Arzt dann zu den jungen Assistenzärzten sagt, ja, dann müssen wir jetzt halt so eine MacGyver-Aktion machen. Und die gucken sich an und sagen, arbeitet hier ein Dr. MacGyver? So, wo du sagst, ja, natürlich kennt ihr das nicht, woher auch, ne?
Ja, das ist so ein, wie gesagt, der Typ, der filmt sich dabei auch noch selbst, ja, bei weiß ich nicht wie vielen Zuschauern live. Und das Beste war dann, wo dann die ganze Security dann da kam und er sich dann da hinstellte und meinte, also ich hab ja nichts gemacht. Ja, also ich hab ja nicht gerufen. Wenn der das für $100 macht, da kann ich ja nichts für, ja. Also es ist dann halt schon gestört. Ich glaube halt aber auch, dass es halt dem Turnier so ein bisschen geschuldet ist. Wird ja dann auch jedes Jahr rougher und lauter, auch gewollt, so kriegt man das schon so mit. Und ja, es ging ja dann halt auch so weit, dass Matsuyama bei seinem finalen Putt dann halt auch unterbrochen wurde. Ja, also er muss dann halt da auch da nochmal absetzen. der zum Sieg war auf der 18 am finalen Tag. Infolge der Unterbrechung und des Neuansetzens schob er dann den Putt vorbei, was dann in einem Bogey endete und somit im Stechen gegen Chris Goddard dann letztendlich den Kürzeren gezogen hat. Und dieser nun auch schon in dieser Saison seinen zweiten Sieg geholt hat. Und wie schnell das dann geht, sieht man dann an dieser Weltranglistenregelung. Ist er nämlich jetzt ratzfatz auf Platz 5, meine ich, gesprungen nach 2 Siegen. Hat die Saison letztes Jahr im Roundabout 30-40er Bereich, glaube ich, beendet. Und auf einmal bist du da auf Platz 5, genau wie Justin Rose, der vergangene Woche gewonnen hat. Die Farmers, der ist dann auf einmal Dritter. Ja, ob er nun wirklich der drittbeste Golfer auf dem Planeten ist, ist nochmal ein anderes Thema. Aber das ist dann halt so wieder die Regelung, die da gerade ist. Aber ich sag mal so, für Matsuyama natürlich bitter. Aber Patrick Reed hat es natürlich gezeigt, wenn du in einem Stechen verlierst, kannst du in der Folgewoche dann auch ein Turnier wieder gewinnen.
Ja, in Dubai, ne?
Da switchen wir mal ganz eben schnell zur DP World Tour rüber, wo in der vergangenen Woche erst einmal Freddy Schott seinen allerersten Turniersieg auf der DP World Tour feiern durfte in Bahrain und dort überragend im Stechen gegen Callum Hill und Patrick Reed, niemand geringeren als Patrick Reed, der meiner Meinung nach gerade der heißeste Spieler weltweit ist, denn wenn man die letzten 3 Starts, also einen Sieg einfährt, dann im Stechen verliert, dadurch Zweiter wird, geteilter Zweiter und diese Woche in Katar wieder gewinnt, ist das nicht so eine schlechte Quote, in 3 aufeinanderfolgenden Wochen die Qualität auf den Platz zu bringen, dann weiß man, dass man gut in Form ist, auch wenn man nur auf der zweitklassigen DP World Tour da unterwegs ist, was ja jetzt auch mittlerweile der ein oder andere Spieler so auch im Interview gesagt hat, dass man da im Grunde nur noch so eine Feeder-Tour ist, was sie da akzeptieren, auch alle, glaube ich, annehmen, dann ist das schon eine überragende Leistung, denn auch die Bälle muss man trotzdem erstmal in den Cup bringen.
Vor allem Reed geht jetzt erstmals wieder da auf Weltranglistenpunkte, ne? Und müsste damit absolut, irgendwie ja, unter den Top 20 jetzt auch schon wieder sein, weil der macht sich ganz gut, du hast schon recht.
Er macht sich super und ist jetzt auf Platz 17 vorgerutscht, ist da wirklich auf einem sehr guten Weg, glaube ich, die beste Form seit seinem Masters-Titel 2018, die er da gerade wieder so hat. Und ja, wie man weiß, geht's ja, sag ich mal, schon so langsam in Richtung Majors. Wir haben jetzt schon die Hälfte des Februars rum. Und ja, im April steht dann das Masters schon vor der Tür. Und ich glaube, so schnell werden wir uns wundern, dass auf einmal dann Masters Week ist. Und da kann man gespannt sein. Ein gut geformter, gut in Form stehender Patrick Reed.
Gut geformt, weiß ich nicht, aber zumindest gut in Form, ja.
Ja, in Augusta ist Patrick Reed immer ein gefährlicher Spieler. Und wie wir alle wissen, darf er ja dann ab August wieder auf der PGA-Tour starten. Und da kann man gespannt sein, wie auch er dann wieder dort performt. Ja, und aktuell zeigt er sich da wirklich von seiner besten Form. Und auch nochmal dann kurz darauf zurückzukommen für Freddy Schott. Natürlich ein überragender Erfolg, der, glaube ich, auch für ihn so ein bisschen überraschend kam mit seinem Caddy Tucker. Ich habe die da wirklich mal ausgiebig 3 Tage lang dann beobachtet, als er dann da vorne auftauchte und die Zeit das hergegeben hat. Dann habe ich da das Turnier verfolgt intensivst. Und das war schon beeindruckend zu sehen, wie er quasi ohne Angst am Tee da immer seinen Mini-Driver gezündet hat und den Platz attackiert hat. Und ich glaube, wenn er jetzt mit den Wedges und den kurzen Eisen noch ein bisschen präziser wird, stehen da ja noch größere Erfolge, glaube ich, nichts im Weg. Denn diese Waffe mit dem Mini-Driver da beständig über 180 Meilen Ballspeed aufs Fairway zu bringen, ist natürlich dann schon ein Vorteil gegenüber den meisten Spielern, ja, viele können auch den Ball weit hauen, auch eine hohe Ballgeschwindigkeit da produzieren, aber geschweige niemals die Präzision da auf den Fairways unterzubringen. Und das war da schon sehr beeindruckend und ich bin gespannt, wie die nächsten Wochen da aussehen. Er hatte ja, glaube ich, letztes im Interview auch gesagt, er spielt jetzt Kenia und dann Südafrika, soweit ich das richtig verfolgt habe. Und ja, da kann man gespannt sein, was da in den kommenden Wochen noch alles so kommt, denn Tourcard ist erstmal gesichert. Respekt und Glückwunsch von uns natürlich da in Richtung Freddy Schott und Caddy Tucker.
Aber weil ich es erwähnt habe, dass Patrick Reed jetzt wieder Weltranglistenpunkte kriegt, da gab es natürlich auch eine etwas Bewegung auf der LIV-Tour, denn es ist seit dem 8. Februar, also eigentlich seit gestern, ist auch announced, dass jetzt die LIV-Tour offiziell OWGR-Punkte bekommt, also Official World Golf Ranglist. Punkte. Und das ist natürlich eine Neuigkeit, hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass jetzt auf 4 Tage gegangen sind und damit irgendwie ein bisschen vergleichbar sind. Aber das ist natürlich für Spieler wie Rahm und Co. einfach auch wichtig, um auch weiterhin an den Majors teilnehmen zu können und irgendwie zu competen. Also das ist immerhin schon mal eine Sache, wo man sagt, da haben die lange drum gekämpft und sind jetzt endlich dabei. Also es ist für viele, die dort spielen, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, jetzt auch weitermachen zu können.
Ja, 100%. Und diese Regelung der Top 10, die dann nur Weltranglistenpunkte kriegen, da frage ich mich natürlich dann auch, wer entscheidet sowas, die dann sich da vielleicht mit 2 Würfeln hinsetzen und sagen, okay, komm, wir würfeln jetzt hier 2-mal und die Summe ergibt dann die Position, die dann Weltranglistenpunkte bekommen. Das ist schon ein bisschen strange, ja, aber nichtsdestotrotz, Peter Uihlein hat da auf der Pressekonferenz auch was Interessantes gesagt. Der Erstplatzierte, in diesem Fall Smiley aus Australien, der das erste Turnier in Riyadh da jetzt gewonnen hat vor John Rahm, hat da jetzt 23 OWGR-Punkte bekommen. Ja, das waren 3 Punkte mehr als Patrick Reed in Doha, in Katar, der 20 OWGR-Punkte bekommen hat für die Weltrangliste. Hat dann gesagt, gut, wenn man sich das so nimmt, werden wir gerade als zweitbeste Tour angesehen. Ja, ist ja schon mal mehr als noch vergangene Woche. Da gab es noch keine Punkte und ich gebe dir recht. Ich glaube, der Hauptgrund ist tatsächlich der Fakt, dass jetzt 4 Runden gespielt werden, wo wir aber beim nächsten Diskussionspunkt schon sind, der natürlich auch aufgemacht wurde und von niemand Geringeren als Bryson DeChambeau. Der hat nämlich auch dann gesagt, dafür hat hier keiner unterschrieben. Ja, für dieses Format. LIV ist ja die römische Zahl 54. Das ist ja, sag ich mal, so das Steckenpferd immer gewesen. 3 Tage nur Golf spielen, 54 Loch. Und jetzt müssen sie auf einmal doch 4 Runden spielen. Aus dem Nichts. Ja, und ja. Da kann man natürlich dann sehen.
So schnell überlebt sich der Name.
Ja, absolut. Ja, natürlich kommen ja dann auch wieder die Memes-Bilder oder Bildener um die Ecke, die natürlich dann sagen, okay, wird jetzt LIV umbenannt und wie machen die das jetzt? So ein bisschen Merchandising-mäßig. Aber ja, DeChambeau hat natürlich dann auch jetzt noch bessere Karten beim Pokern. Ja, da kann man natürlich auch sagen, okay, da haben sie mir jetzt so ein bisschen nochmal ein bisschen was zugeschoben, wo er sagen kann, ja, da hätte ich dann gerne doch nochmal 100 Millionen mehr, wenn ich jetzt hier auf einmal 4 Tage spielen muss, ich dann weggehe. Aber das ist ein spannendes Thema, bietet natürlich aber auch eine Chance, da jetzt auch noch draus mehr was zu machen, weil man halt einfach diese Weltranglistenpunkte auch benötigt, weil lange wurde auch drüber diskutiert, wie diese Topspieler versackt sind im Laufe der Jahre, weil sie eben dann nur bei Major-Turnieren oder bei Einladungsturnieren vereinzelte Spieler auf der DP World Tour Weltranglistenpunkte sammeln konnten. Oder wenn sie halt dann auf die Asian Tour gegangen sind, wo man im Grunde null Over bekommen hat, so einen minimalen Punkt dann irgendwie. Und das ist natürlich jetzt auch ein Ansporn, da wieder noch besser vorne mitzuspielen, um letztendlich Weltranglistenpunkte zu bekommen. Und natürlich für jemanden jetzt wie Smiley, der jetzt sein erstes Turnier spielt und direkt gewinnt und 23 Punkte da direkt mitnimmt, ist natürlich Gold wert. Ja, also ist natürlich perfekt gelaufen und war eine interessante Veranstaltung bei Flutlicht in der Nacht von Saudi-Arabien. War interessant zu sehen. Und ja, war ein anderes Erlebnis, das mal so zu verfolgen, wenn der Ball eben auch mal im Dunkeln kurz weg war.
Lass uns noch mal ganz kurz zurück zur Waste Management. Gotterup, den haben wir gar nicht genug hier erwähnt jetzt quasi. Der hat das Ding halt gewonnen und damit sich auch mit ein paar Millionen, ich glaube 1,7 oder sowas, ordentlich nach vorne gespielt. Ja. Den kennen viele, glaube ich, nicht. Der ist 26 Jahre alt. Chris Gotterup, wo hast du den jetzt noch so auf dem Zettel mal gehabt?
Ja, der hatte ja DP World Tour dann auch gespielt und ist dann so ein bisschen rübergesneakt, auch auf die PGA Tour, hat jetzt dieses Jahr, meine ich, die Sony Open gewonnen auf Hawaii. Es war sein erster Turniersieg, meine ich. Berichtige mich, wenn ich da falsch liege.
Auf jeden Fall, stimmt. Das hat er gewonnen mit einer minus 16, ja.
Ja, auf jeden Fall auch ein Typ, wie jetzt mittlerweile alle, die da auch im Anfang 20er-Bereich sind, der den Ball unfassbar weit hauen kann, ultra stabil im Unterkörper, Oberschenkel und Beine wie so zwei Bäume, die dann da einfach an den Körper angepflanzt wurden. Also unfassbar. Und war dann schon sehr beeindruckend, auch wie er die letzte Spielbahn gespielt hat. Vorher glitschte er, sag ich mal, so ein bisschen unterm Radar, hat dann so sneaky Birdies gespielt auf seiner Runde und lag dann schon eigentlich sehr gut und wurde dann immer mal dann so kurz eingeblendet. Auch sein Birdie wurde dann noch so kurz eingeblendet. Da hat er den aus dem Rough-Streifen auf der rechten Seite, Balllage oberhalb, also so fast so Höhe Schienbein, meine ich, lag der Ball. Und den ackert er dann halt mit seiner Urgewalt, die er halt einfach hat. Ja, so ein Tommy Fleetwood oder so ein etwas, so ein Salatoris oder so ein zärtlicher Spieler oder so wie wir beide. Ja, wir sind ja auch so zärtliche Spieler.
Absolut, zärtlich.
Wir
miteinander den, aber eher.
Ja, auf jeden Fall. Aus diesem Kraut gar nicht so nach vorne ackern können. Ja, also mit der groben Gewalt haut er ihn dann ran an den Stock und spielte dann noch Birdie. Was, by the way, Scotty Scheffler nicht geschafft hat auf der letzten Spielbahn. Der hatte sich nämlich auch da noch wieder so sneaky-mäßig ran gepirscht. Aber natürlich ist Nummer 1 deutlich mehr TV-Zeit bekommen. Und so setzte er relativ zeitig ein 16-Unter-Ergebnis rein, Gotterup. Und war sich eigentlich auch schon felsenfest sicher, okay, hier geht vielleicht sogar noch was, und stellte sich dann nach dem Unterschreiben seiner Scorekarte direkt auf den ersten Abschlag dieses Golfplatzes, nicht auf die Range, sondern nein, auf den ersten Abschlag, und haute dort erstmal noch Bälle, ja, um halt warm zu bleiben, um vielleicht noch, ja, vielleicht komme ich noch ins Playoff. Und ja, wie schon beschrieben, Matsuyama spielte eigentlich 15, 16, 17 gut, spielte aber dann halt eine Katastrophen 18 mit T-Shot links in den Bunker, wo aber halt auch Aufnahmen aufgetaucht sind, dass ein Security-Mann im Downswing versehentlich sein Klappstuhl umgefallen ist. Also die Security-Leute haben ja da teilweise auf Klappstühlen da gesessen, und der ist aufgestanden und da ist dieser Klappstuhl umgefallen. Also hat dann auch im Downswing Matsuyama so ein bisschen irritiert. Den Drive haute er links weg, den Wedge-Schlag raus, das Wedge jetzt nicht wirklich präzise, und ja, dann der beschriebene Putt, wo er da schon unterbrochen wurde, und dann halt leider das Bogey auf der 18, was dann letztendlich tatsächlich zum Playoff geführt hat. Und ja, Gotterup hat das Ganze dann gezogen, überragender Sieg, einer der größten Siege bisher, die er so einfahren konnte, ja, weil Waste Management ist schon so ein legendäres Turnier, was viele Spieler gerne gewinnen wollen, wo auch legendäre Spieler gewonnen haben. Für Matsuyama wäre es der dritte Sieg schon gewesen in Phoenix. Da sieht man, ja, Horses for Courses, wie man so schön sagt. Es gibt einfach Spieler, die immer wieder die gleichen Kurse sehr gut spielen können, warum auch immer. Und ja, jetzt bringt er sich da auch eine Position in den kommenden Wochen, da vielleicht auch bei dem ein oder anderen Turnier, um den Sieg mitspielen zu können. Pebble Beach mit als nächstes, dann Players ist nicht mehr allzu weit weg. Und da kann man gespannt sein, wie Gotterops jetzt sich in dieser Phase da noch ja wirklich mit einbringt.
Ich habe ihn ja seit der Scottish Open letztes Jahr auf dem Zettel. Da hat er ja gewonnen. Und bei The Open, glaube ich, war er Dritter hinter Scheffler und ich glaube, Englisch war das. Das war auch relativ beeindruckend. Und deswegen war er, glaube ich, dann auch später noch für so einen Ryder Cup Spot sogar noch im Gespräch, ne? Da, also da ist er, hat er wirklich so letztes Jahr so einen Run gemacht, wo man gesagt hat, ah, ja, okay, der ist jetzt hier ein bisschen, der läuft ein bisschen heiß, ne? Aber ist schon echt so ein, ich weiß nicht, ich habe den in echt jetzt nicht gesehen, aber der ist schon ein Tier, ne? Kann man schon eigentlich sagen.
Das ist schon, ist schon,
so ein stämmiger, so.
Ist schon eine Maschine, ja, und ich sag mal so, wenn der dann da am ersten Tee meinetwegen neben Fitzpatrick oder so stehen würde, das ist schon, wäre schon ein beeindruckendes
ja,
Bild.
Ja, das ist eine andere Gewichtsklasse.
Ja, also hundertprozentig. Und ist eher so Muscle Car, ja, mäßig. Und das ist ja bei den Spielern oft so, wenn die ihre PS dann wirklich auf die Straße kriegen, dann spielen die immer um den Sieg direkt mit. Ja, und bei ihm ist dann auch noch entscheidend, wie ist sein Shortgame in der Woche, weil Tee to Green ist ja in den Statistiken oft unter den ersten 10. Strokes gained auch, da ist er sehr weit vorne. Ich hab die Nummern gecheckt. Unglaublich in den Statistiken. Aber er ist halt so ein, ja, 70 plus, 80 plus im Around the Green und im Putting-Bereich. Und das, also von den Standings her, und das macht es dann halt problematisch. Das sorgt dann halt dafür, dass eben noch nicht mehr Siege auf seiner Habenseite sind. Wenn er das natürlich konservieren kann, jetzt so wie die ersten Wochen dieser Saison, dann ist es natürlich ein ganz heißes Eisen. So ein bisschen Brooks Koepka, ja, und wir wissen ja alle, Brooks Koepka in den Jahren, wo er heiß gelaufen ist, da war er nicht nur das Muscle Car vom Tee, sondern hatte er dann auch das Feingefühl auf und um den Grüns herum.
Vor allem, ich hab den ja oft auch gar nicht so erkannt. Weißt du, der hat manchmal so einen fiesen Schnobbi, so einen richtigen Magnum-Schnäuzer. Mhm. Ne? Dann hat er mal gar kein Facial Hair, dann ist er so wirklich so glatt rasiert und dann hat er so ein Goatee-Bart. Also das sind so drei Looks, die er über die Zeit hatte, wo ich dann immer gedacht habe, war der das? Warte mal, nee, der sah doch anders aus. Das ist irgendwie ganz witzig, so ein bisschen wie Joel Damon, der hat ja auch manchmal so komplett anderen Look und zieht das halt nicht so durch wie ein McElroy, der immer gleich aussieht, außer der junge McElroy mit den Locken und ein bisschen chubby. Ja. Aber ne, also der so glatt rasiert, sieht der komplett anders aus als mit Goatee oder mit Schnäuzer. Das ist witzig irgendwie. Deswegen habe ich den manchmal so irgendwie gar nicht erkannt auf dem Kurs, lustigerweise.
Ja, das ist ja auch immer so, wo man dann auch oft sagt, sobald die dann zwischendurch mal das Cappy so abnehmen, fällt es mir tatsächlich auch schwer, manche Spieler da zu erkennen, wer ist das jetzt eigentlich? Ja, weil man oft nicht das Haupthaar von so einem Tourspieler so oft sieht. Ja, also selten, wenn die was gewinnen oder so, nehmen die auch selten das Cappy dann darunter. Das ist schon interessant. Und da gebe ich dir recht, fallen diese Bartträger, fangen dann auf einmal ihre Bärte zu verändern, beziehungsweise ganz mal abzumachen, dann wird es schwierig. Ich fand auch interessant, weil ja es immer heißt, es sind sehr viele Partygäste bei diesem Turnier. Da wurden Bilder gezeigt von wirklich Topspielern, also Scotty Scheffler und Co. Und da war unter 50% die Quote, dass die Leute, die da bei diesem Golfturnier vor Ort waren, den überhaupt erkannt haben. Ja, und da sieht man halt dann auch wieder, okay, geht jetzt so ein Golfturnier in die Richtung Sportveranstaltung oder halt in diese Richtung Eventveranstaltung, wo im Grunde keiner eine Ahnung hat, um was geht's hier eigentlich, sondern ich bin ja einfach nur, um Vollgas zu geben. Und das ist dann halt schon ein Weg, den man jetzt klären muss da vor Ort. Denn das nimmt sonst Ausmaße, glaube ich, an, die einer Sportveranstaltung jetzt nicht mehr gerecht sind, also auch einer Golfsportveranstaltung. Ja, also, und das ist dann schon ein schwieriger Punkt. Aber das ist ja so vom Veranstalter gewollt, auch gezielt so in den Jahren geplant worden. Und die machen halt damit den Reibach in dieser Woche. Ja, wenn man dann hört, was da an Gallonen von Bier verbraucht werden, also was die Amerikaner Bier nennen. Also bei uns wäre es ja Apfelschorle.
Es ist ja auch the People's Major, oder?
Ja, genau. Und die ganzen Merchandising-Artikel, ja, also da gab es ja dann halt auch Berichte, wenn die dann da total voll in den Merch gekommen sind und dann für Poloshirts, weiß ich nicht, $150, die waren alle ausverkauft. Also sie hatten dieses Merchandising-Zelt vorher und am Sonntag dann gezeigt. Es gab nur noch Einzelstücke, wo ich mir dann halt auch immer sage, so Wahnsinn, was dort in einer Woche an Merchandising.
Ja, da geht's ja jetzt den meisten, glaube ich, primär nicht um Golf, sondern ums Feiern. Das ist so ein bisschen wie Wacken, glaube ich. Da geht's auch viel mehr so ums Feeling dabei zu sein als um die Musik. Deswegen, ja, okay, dann gibt es halt dort diesen Ort, wo die Leute das halt da dort bekommen. Und in Augusta ist halt alles komplett anders, ein paar Wochen später. Ne? Jetzt kommt ja erstmal The Players, ne? Das inoffizielle vierte Masters. Es ist ja auch sehr interessant, was da passieren wird. Jetzt inoffizielle fünfte Masters, Entschuldigung. Major, ich rede hier schon mich im Kopf und Kragen. Ich sehe schon, du blickst hier immer kritisch in die Webcam bei meiner Anmerkung. Aber Entschuldigung, es ist schon spät und ich war lange im Urlaub, von daher kann ich das ja mal entschuldigen. Dafür bist du jetzt mute, siehst du? Dann ist er auch ganz gut.
Ja, siehst du, hast du meine Kommentare gerade gar nicht gehört.
Nee, zum Glück nicht.
Du hast es richtig gesagt, das inoffizielle fünfte Major und da gab es ja auch einen kontroversen Ausruf von unserem lieblingsamerikanischen Golfexperten Brandel Chamberlain.
Ja, der wird immer gern gequotet.
Der ja dann auch offiziell on air gesagt hat, dass ja das Players das eigentlich wichtigste und beliebteste Turnier der Spieler ist, es zu gewinnen. Erster getaggter Kommentar drunter von Phil. Ich hab's gewonnen und ist nicht so. Ja, also da wollen die Leute natürlich auch im Gespräch bleiben. Das Players meiner Meinung nach natürlich ein fantastisches Turnier auf einem fantastischen Kurs. Aber en Detail gehen wir natürlich auch da auf diese Quote auch wieder ein, wenn es dann direkt vor der Tür steht im März. Und das würde jetzt unseren Rahmen hier, glaube ich, wieder sprengen.
Ja, es würde sehr viel hier sprengen. Wir können ja höchstens noch mal schauen in den Amateursport-Golf-Bereich. Gibt es da was Neues, irgendwie einen neuen Trend, den man verfolgen wollte, oder sollen wir das nächste Woche machen, Beauty?
Puh. Ich weiß nicht, ob die Leute das Training für sich entdeckt haben. Ja.
Das ist die Frage.
Das wäre ein Trend, der mal anstrebenswert wäre vielleicht, aber nein, also wüsste ich jetzt nicht, müssten wir uns mal kurz belesen, einlesen, informieren nochmal, vielleicht auch nochmal die eine oder andere Info von euch draußen bekommen, dann können wir da auch gerne drüber reden, aber sonst hätte ich da jetzt erstmal nichts.
Gut, dann würde ich sagen, können wir die Folge auch hier heute mal schließen, denn es war ja wirklich viel los. Wir haben viel besprochen und den Rest lassen wir uns einfach für nächste Woche. Wünschen euch eine ganz tolle Woche und Beauty, du darfst die Leute einfach heute, weil ich habe ja 2 Minuten am Anfang geredet, du darfst jetzt auch dir ein schönes Outro überlegen und irgendwie die Leute mit irgendwas Nettem entlassen zum Golf.
Ja, ihr wisst ja, auch in der Winterzeit immer schön auf dem Fairway bleiben und für noch mehr Monolog-Content von Benny, hört einfach nächste Woche wieder rein und bis dahin. Tschüssi.
Ciao.
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.